Einen guten Morgen durch die Gnade und Liebe unseres Herrn. Wir haben gestern Abend einen längeren Abend gehabt über das Thema der Gartentempel oder der Tempelgarten, das große Ziel Gottes, eine Gartenstadt, in der Gestalt eines riesengroßen Tempels, wo überall das Bild Gottes dargestellt wird. Und ich möchte mit uns gerne Offenbarung lesen, Kapitel 21 und 22. Offenbarung 21, wir beginnen mal ein paar Verse ganz am Anfang. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herniedersteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Mal bis hierher. Johannes sieht in einer Vision ein neues Universum. Das wird hier so beschrieben mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Wir haben gestern gelesen, wie Gott den ersten Himmel und die erste Erde geschaffen hat, und wir haben festgestellt, es geht hier um die Schöpfung, das erste Universum. Und hier haben wir ein neues Universum. Und dann aber erfahren wir, dass dieses neue Universum eigentlich so beschrieben wird wie ein neues Jerusalem. Er sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, also aus der göttlichen Welt. Nicht aus dem neuen Himmel, den er geschaffen hat. So aus der göttlichen Welt sieht er also ein neues Jerusalem herabsteigen ins Diesseits. Also sozusagen verschmilzt jetzt das Jenseits mit dem Diesseits. Von Gott kommt es, von dem Himmel, das heißt von der jenseitigen Welt, der Himmel, wo Gott wohnt, nennen wir das Jenseits. Und sie ist wie eine Braut geschmückt und jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Es ist hier eine vollkommene Gemeinschaft dargestellt. Gott ist geht nicht nur spazieren, so wie im Garten Eden, so bei der Kühle des Tages, sondern er wohnt jetzt. Gottes Wohnung bei den Menschen, und das Wort, das hier verwendet wird, das Zelt Gottes bei den Menschen, das ist das gleiche Wort, das auch für die Stiftshütte verwendet wird im Alten Testament. Das Zelt des Zeugnisses, woraus ja später dann der Tempel wurde. Und wir haben gestern schon festgestellt, dass eine Verbindung besteht zwischen Eden und dem Tempel. Und heute ziehen wir den Bogen noch weiter und stellen fest, dass noch eine größere Verbindung ist zwischen Eden, Tempel und dem neuen Jerusalem. Sprich der neuen Schöpfung. In Vers 21 wird dann näher beschrieben, in Vers 9 wird dann näher beschrieben in Kapitel 21, da kommt ein Engel und erklärt ihm, dass er ihm jetzt die Frau, die Braut des Lammes zeigen wird, Vers 9 am Ende. Und dann bringt er ihn auf einen großen hohen Berg und zeigt ihm die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel heruntergekommen ist, herniedergekommen ist. Ein hoher Berg. In Hesekiel lesen wir, dass der Eden auf einem Berg lag. Du warst auf dem Berg Gottes, auf dem Eden, Hesekiel 28. Der Tempel stand im Alten Testament auf einem Berg, Zion. Hier steht Jerusalem, das neue Jerusalem, auf einem hohen Berg, eine große Stadt. Und es ist ein heiliges Jerusalem. Und das wird dann hier beschrieben, Vers 11, sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein, dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und ich habe gestern schon gesagt, als wir gelesen haben in Eden, da war ein Stein, der Schohamstein oder Onyxstein wird es auch übersetzt, und das ist genau dieser Jaspis. Der Onyxstein ist der Jaspisstein, ein Diamant. Geschliffener Diamant, also wunderschön glitzernd. Hier, also wie haben wir auch einen Edelstein. Die ganze Stadt gleicht diesem Edelstein. Das ist, als ob der Edelstein riesengroß gewachsen ist. Der Glanz dieser Stadt. Wir haben hier eine siebenfache Beschreibung der Stadt. Erstens der Glanz in Vers 11, wie der Jaspis. Und dann Vers 12 ist dann die Außenansicht der Stadt. Jetzt kommt man, zuerst kommt man, also es ist wie wenn man mit dem Flugzeug auf die Stadt zufliegt, oder? Zuerst glänzt es nur noch nach Jaspis und jetzt kommt man näher und näher und jetzt sieht man die Außenansicht. Vers 12, und sie hat eine große und hohe Mauer. Das ist das Erste, was man sieht, die Mauer. Groß, hoch, 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die 12 Stämme der Söhne Israels. 12 Engel an den Toren. Und wir denken zurück, gestern, wie war das mit dem Garten Eden? Was war an der Öffnung dort im Osten beim Garten? Die Cherubim, die sagen, halt, hier hat niemand mehr Zutritt. Und im Tempel, da standen auch die Cherubim an den Toren eingewoben in den Vorhang. Halt, hier darfst du nicht mehr hinein. Hier ist das Heiligtum Gottes, das Allerheiligste. Und hier haben wir in dieser Stadt auch die Engel, die Tore bewachen, also die Wächter. Die Mauer, die Tore und dann von Osten her 3 Tore. Im Osten beginnt er immer, wie in Eden, da hat auch alles im Osten begonnen. Tempel haben wir auch gesehen, das Tor war nach Osten offen. Schon wieder der Osten steht an erster Stelle. Von Osten her gesehen 3 Tore, vom Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore und von Westen 3 Tore. Jetzt wird klar, dass man in diese Stadt von allen Seiten hineinkommen kann, nicht nur von einer Seite. Denn in dieser Stadt werden nämlich von allen Menschen der ganzen Welt Menschen wohnen. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier wird von dem Fundament noch etwas gesagt. Das Fundament, große Steine und später erfahren wir, dass das auch Edelsteine sind. Die Tore sind Perlen und so weiter. Also die Außenansicht jetzt mal nur ganz grob beschrieben. Dann gehen wir jetzt näher und schauen uns die Größenmaße an. Das ist jetzt drittens die Größenmaße, Vers 15 bis 17. Jetzt ist man noch näher, jetzt kann man schon messen. Er redete, und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck. Und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Also wenn man das umrechnen würde, wären das 2.200 Kilometer. Also von hier nach Moskau, oder? Oder weiter. Und von hier nach Kairo in die andere Richtung. Und in die Höhe 240 Mal so hoch wie der Mount Everest. Da schaut die Erde dann nur wie eine kleine Kugel aus, wenn man in so einer Höhe ist. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Wir merken, dass die Stadt hier beschrieben wird in Bildern aus dem Alten Testament. Ein Jerusalem, das kennt man aus dem Alten Testament. Und ein Kubus, oder? Gleich lang, gleich breit und gleich hoch, aber riesengroß. Was im Alten Testament ist gleich lang und gleich breit und gleich hoch? Es gibt nur einen Gegenstand, der so ist. Das Heiligtum. In der Stiftshütte 10 Ellen die Länge, 10 Ellen die Breite und 10 Ellen die Höhe. Und im Salomo-Tempel dann 20 Ellen die Länge und 20 Ellen die Breite und 20 Ellen die Höhe. Hier haben wir aber ein riesengroßes Heiligtum. Und ganz bewusst wird hier der Bogen gespannt zu dem Tempel und zu der Stiftshütte. Denn diese Stadt wird das Heiligtum Gottes sein. Die ganze Stadt. Diese Stadt ist die neue Schöpfung, Geschwister. Das ist nicht so, wie manche sich denken, Gott macht einen neuen Planeten und dann noch andere Planeten und auf der Erde baut er dann irgendwo so eine Stadt noch drauf und da wohnen die Gläubigen drin und die anderen Ungläubigen wohnen rundherum. Das ist nicht so. Die neue Schöpfung ist die ganze Stadt. Der Herr Jesus hat mal gesagt im Epheserbrief, der Apostel Paulus hat mal gesagt im Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 10, was ist das Ziel? Was ist das Ziel der Schöpfung? Was ist das Ziel, worauf alles hinzielt? Epheser 1, Vers 10. Vers 9. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, in Christus, um zur Ausführung zu bringen, in der Fülle der Zeiten, nämlich alles unter einem Haupt zusammenzufassen. Alle, die ganze Schöpfung unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl das, was im Himmel ist, als auch das, was auf der Erde ist. Hier wird das Ziel ist eine neue Schöpfung, wo alles in Christus zusammengefasst ist. Jesus Christus ist der Erstling der neuen Schöpfung. Er ist der Erstling, der auferstanden ist aus den Toten, und er ist auferstanden zu einem neuen Leben, zu einer neuen Schöpfung. Und das, was er hatte an sich, einerseits der neue Leib, aber sein ganzes Wesen, er ist der Kernpunkt der neuen Schöpfung. Und es beginnt alles mit der Auferstehung Jesu Christi. Das Neue, das Gott macht. Und dann heißt es, als er hingeht, um jetzt ein Haus zu bauen. Dieser eine, der die neue Schöpfung ist, baut jetzt ein Haus. In Zacharia Kapitel 6, Vers 12 und 13 heißt es, es wird einer kommen, sein Name heißt Spross, und der wird den Tempel des Herrn bauen. Und der wird groß sein, und der wird König sein und Priester auf seinem Thron. Dieser eine baut seinen Tempel, ich werde meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle, wurde heute schon erwähnt, die Pforten der Hölle, die Pforten des Totenreiches, werden sie nicht überwältigen. Und was ist dann? Dann kommt ein Mensch in Christus. Und was ist, wenn ein Mensch in Christus kommt? Dann ist eine neue Schöpfung. Die neue Schöpfung wächst. Christus ist der Kern. Jetzt kommt jemand zu Christus, bekommt den Heiligen Geist, dann ist er eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Gott beginnt von vorne. Wie war das? Gott wollte die Erde mit dem Bild Gottes füllen. Da in Eden. Adam hat versagt. Und Gott fängt neu an. Noah. Und nach dem Sündenfall fängt Gott Noah an, neu an, und die Menschen verderben sich weiter nach dem Sündenfall. Gott fängt in Noah neu an und sagt nochmal, vermehrt euch, seid fruchtbar, vermehrt euch, macht euch die Erde untertan. Und wir haben gestern festgestellt, eins war neu bei Noah, ein Opfer. Ein Opfer. Nachdem die Sünde geschehen ist, braucht es ein Opfer als Basis, dass dieses Neue entstehen kann. Aber Gott weiß, die Menschen sind sündig von Jugend an. Aber was macht Gott jetzt, um das Neue zu bekommen? Er ruft sich einen Mann, Abraham, und er sagt, sei fruchtbar und mehre dich. Ich werde dich mehren und ich werde deinen Samen groß machen und ich werde dir das Tor deiner Feinde geben. Ihr werdet herrschen. Das Volk, das von Abraham gerufen wird, das Volk Israel, und es wird alles aufgebaut auf dem Opfer. Abraham opfert. Isaak opfert. Jakob opfert. Und das Opfer ist wie eine Basis. Es ist wie wenn die Patriarchen überall Miniaturtempel aufgebaut haben. Dort in Bethel, das erste Mal, da ist die Leiter in den Himmel. Und dann sagt Jakob, das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und hier, das ist das Haus Gottes. Da wohnt Gott. Und was macht er? Er sagt, hier möchte ich ein Haus bauen für den Herrn. Hier möchte ich ein Altar bauen. Hier möchte ich, Bethel heißt ja Haus Gottes. Und wie ein Miniaturtempel. Aber das war noch nicht richtig, der Tempel. Dann kommt Mose. Dann hat Gott dem Mose gesagt, ich werde unter den Israeliten wohnen, wenn sie durch die Wüste ziehen. Und da bauen wir jetzt einen Miniaturtempel. Und er zieht mit ihnen mit, ein mobiler Tempel. Am Sinai war Gott gegenwärtig wie ein immobiler Tempel. Aber Gott sagt, und Mose betet, Gott, wenn du nicht mitkommst, dann will ich nicht hinauf in dieses Land. Und Gott sagt, ich komme mit. Und jetzt bau mir ein Haus und ihr tragt immer mein Haus mit. Und dann tragen sie das Haus mit, den Tempel Gottes, und es ist nur immer auf der Basis von Opfer. Opfer müssen gebracht werden, um da hineinzukommen, in die Gegenwart Gottes. Und nur einmal darf der hohe Priester, und nicht ohne Blut, und nicht ohne Weihrauch, mit Bedolachharzen, kennen wir schon aus Eden, oder? In ein Weihrauch gehüllt, und die Edelsteine auf der Brust, und Gold, überall Gold in diesem Tempel. Das erinnert uns an Eden, das Gold in Eden, der Edelstein in Eden. Das Bedolachharz in Eden, die Wohnung Gottes in Eden. Aber Israel hat versagt. Zuerst wird der Tempel noch gebaut, Salomo-Tempel, wo alles noch größer und prunkvoller wird, aber Israel hat versagt. Und was geschieht? Wenn Israel versagte, dann hat Gott immer Tempel abgebaut. Also wenn sie ungehorsam waren, dann heißt es, aber sie mussten ein Stück vom Tempelschatz hergeben. Und da waren sie weiter ungehorsam, dann haben sie das noch abgebrochen und das noch abgebrochen. Und der Tempel wird immer ärmer statt reicher. Und zum Schluss, wie endet das? Der Tempel wird ganz zerstört. Und Israel wird ganz aus dem Land geschickt. Dann ist Israel in der Verbannung, in der Gefangenschaft, 70 Jahre. Und dort wird ihnen verheißen durch Hesekiel, nachher, wenn er wieder zurückkommt, dann wird Gott einen wunderprächtigen Tempel bauen. Dann wird es wird so ein schöner Tempel sein, da wird ein perfekter Gottesdienst sein. Im Hesekiel 40 bis 48 wird beschrieben von diesem herrlichen Tempel, und ein Wasserquell wird aus der Mitte des Tempels hervorsprudeln und wird sogar das tote Meer gesund machen. Alles wird gesund werden. Eine Herrlichkeit kann man sich nicht größer vorstellen. In Hesekiel. Und dann kommen die Juden zurück nach 70 Jahren. Ja, dann fangen sie den Tempelbauen an. Und mit Mühsal. Und dann kommen die Samariter und stören sie beim Tempelbau. Dann braucht es einen Sacharja und Haggai, die sagen, arbeitet. Der Geist des Herrn ist da. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Arbeitet. Und es gibt einen Spross, den werde ich euch schicken. Der wird den Tempel des Herrn bauen. Und die Herrlichkeit des späteren Tempels wird viel, viel größer sein als die Herrlichkeit des früheren Tempels. Nun, die haben den mickrigen Zerubabel-Tempel gebaut und sie haben geweint, als sie ihn eingeweiht haben, weil er so klein war. Und die Herrlichkeit Gottes erfüllte nicht den Tempel. Die Herrlichkeit Gottes war verloren gegangen. Im Hesekiel wird beschrieben, wie die Herrlichkeit Gottes vor der Zerstörung Jerusalems den Tempel verlassen hat. Und dann kommen sie zurück, denken, jetzt kommt das messianische Reich, jetzt kommt diese Herrlichkeit. Nichts kam. Mickriger Tempel ohne Herrlichkeit. 400 Jahre, 500 Jahre. Und dann? Dann kommt ein Nazarener in den Tempel. Nazarener und wirft da die Taubenverkäufer und die anderen Verkäufer raus aus dem Tempel. Ihr habt das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus gemacht. Und was wird denn hier noch sichtbar von dem Tempel Gottes? Die Heiden kommen herzu, da nach Jerusalem zum Passafest und wollen da den Gott Israels kennenlernen und bringen da ihre Opfer. Dann stehen die Priester da und sagen, was wollt ihr da? Ja, wir wollen Opfer bringen. Ja, mit was denn? Ja, wir haben unsere Tiere sogar dabei. Ja, welche Tiere denn? Ja, da ist der Stier nicht gut genug. Was, diesen Stier wollt ihr dem Herrn opfern? Das passt ja nicht. Der Schwanz ist zu lang und die Ohren sind zu kurz und außerdem, das ist ja überhaupt nicht, das ist dem Herr, des Herrn nicht würdig. Ja, was sollen wir machen? Wir haben da ein paar vollkommene Stiere. Wollt ihr ein paar haben von uns? Könnt ihr einen kaufen? Ja, bitte, dann kaufen Sie einen Stier. Aber der war achtmal so teuer als die Tiere sonst. Und dann denken sich, ja gut, dieser Gott, da ist schon ziemlich teuer, der Gott der Juden. Der zieht einem das letzte Hemd aus. Und warum war der Herr zornig? Ihr habt das Haus, der Tempel sollte die Darstellung des Wesens Gottes sein in dieser Welt. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt Gott dargestellt als einen geldgierigen Nehmer. Und dann hat der Herr die rausgeworfen. Und Malachi schreibt, dass der Herr kommt zu seinem Tempel. Der Herr kommt zu seinem Tempel in Malachi Kapitel 3. Und wenn der Herr kommt zu seinem Tempel, dann wird es neu werden. Dann wird alles neu beginnen. Die Herrlichkeit des Herrn wird ganz Israel, wird die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ja, aber dann kommt dieser Messias, aber er wird zuerst, er lehrt im Tempel und das Volk ist begeistert von dem Messias und irgendwie ist ein Gerangel um das Volk. Die Pharisäer wissen, hier ist ein Konkurrent, die Schriftgelehrten und hohen Priester, die Führer von Jerusalem, hier ist ein Konkurrent, der will uns das Volk abspenstig machen. Und Kaiphas sagt, es ist gefährlich, es ist besser, dass einer stirbt, dass das ganze Volk dann noch, wer weiß, dann kommen noch die Römer und dann malen sie alle möglichen schlimmen Dinge vor Augen und besser, dass einer umkommt, als dass das ganze Volk umkomme. Und uns aus den Fingern gleitet. Dann wird der Messias gekreuzigt. Aber bevor er gekreuzigt wird, am Abend, Wir haben gerade vorher dran gedacht. Am Abend steht der König Israels unter einer kleinen Mini-Mini-Mini-Schar von Israel, 11 Israeliten. 11, wie ein Senfkorn. So klein. Das soll das Königreich Gottes werden. Da steht er unter ihnen und sagt, seht ihr diesen Kelch? Das ist der neue Bund. Was? Die Jungen denken, was, der neue Bund? Steht doch in Jeremia, das ist der neue Bund, wird aufgerichtet mit dem Hause Israel und dem Hause Juda und dann wird alles wunderschön werden. Diese Jünger, sagt er, das ist der neue Bund. Ja, aber wie soll das alles gehen? Tu das zur Erinnerung an mich. Tu das zur Erinnerung an mich. Ja, und sie sind voller Fragen. Sie kennen die Welt nicht, verstehen die Welt nicht mehr. Dann wird der König gekreuzigt. Dann erscheint der König, der Auferstandene, wieder. Später bekommen sie den Heiligen Geist. Dann stehen sie in Jerusalem, der Welthauptstadt, die den Messias verworfen hat. Und dann verkündigen sie den König Israels. Der sitzt auf dem Thron Davids, sagt Petrus. Er hat sich auf den Thron Davids gesetzt. Er regiert. Und ihr müsst jetzt Buße tun. Der Himmel wird ihn aufnehmen bis zu dem Zeitpunkt der Wiederherstellung all dessen, wovon die Propheten geredet haben. Und dann wird es in Herrlichkeit losbrechen. Und dann haben viele Israeliten Buße getan. Aber es war immer nur eine kleine Schar. Das Reich Israels wächst und wächst. 5.000, 2.000, 3.000, 5.000 und so weiter. Und dann ist das Wunderbare, dass sie sogar noch erfahren, dass sogar solche aus den Heiden dürfen auch noch kommen zum Tempel. Ich werde meine Gemeinde bauen, meinen Tempel bauen. Das Heiligtum Gottes wird gebaut. Und selbst Heiden dürfen kommen zu diesem Tempel. Selbst Heiden dürfen in diesem Tempel Priesterdienst leisten, hat Jesaja 56 vorausgesagt und Jesaja 66 auch, dass Gott sogar aus den Heiden Leute rufen wird, die im Tempel Priesterdienst tun dürfen. Das war für Juden undenkbar. Aber jetzt geschieht das Wunder. Und jetzt wächst da eine Schar heran, die Schar Jesu Christi. Man könnte auch sagen Gemeinde. Schar ist ja ein Wort für Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi wächst heran. Und Paulus sagt, Stephanus sagt, Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht. Ihr Juden ihr seid stehen geblieben. Gottes Tempel ist viel größer und viel herrlicher. Er steht doch schon bei euch in unseren Bibeln, sagt Stephanus, steht doch schon, was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Ich wohne in einem viel größeren Haus. Jetzt wird ein Haus gebaut, ganz anderer Art. Und die Juden verstehen es nicht, töten den Stephanus und verfolgen die Christen überall. Aber er baut, ungeachtet dessen, er baut und baut. Der jüdische Tempel wird nochmal zerstört, um zu zeigen, es ist Schluss damit. Fertig. Gott hat ganz einen anderen Tempel. Ja, und die Opfer, die hören auch auf. Gott will ganz andere Opfer. Ein Opfer Jesu Christi genügt und wir bringen jetzt geistliche Opfer. Und so wird jetzt ein Priesterdienst entwickelt, ein geistliches Haus. Und Johannes schreibt, ich sah eine neue Schöpfung. Jetzt muss ich wieder zurückkommen von meinem Ausflug. Gehen wir wieder zu Johannes 21. Also, Johannes 21. Die Größenmaße der Stadt werden beschrieben. Ein riesengroßes Heiligtum, das die ganze Welt füllt. Jetzt viertens das Baumaterial, Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Die Mauer glänzt von diesem Schoham, Onyxstein. Die strahlt gegen die Herrlichkeit Gottes wider. Das, was nach außen hin sichtbar ist, jetzt wird Gott wirklich sichtbar. Jetzt wird wirklich etwas von dem Wesen Gottes sichtbar an diesem riesengroßen Haus. Das Haus, das gleichzeitig eine Stadt ist. Das Haus Gottes. Die Mauer, der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold. Merkt ihr was? Jaspis und Gold. Woher kennen wir das? Eden. Da war der Schohamstein, der Jaspis und da war das Gold. Gold steht dort. Jetzt gibt es aber ein viel schöneres Eden. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, Sardonyx, Chrysolith, Topas, Chrysopas, Amethyst. Und die Tore, 21, die 12 Tore waren 12 Perlen. Riesengroße Perlen, jedes Tor aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus Gold. Merkt ihr, Gold, Edelstein, Heiligtum. Wir sind wieder in Eden, aber viel, viel größeres Eden. Und viel, viel herrlicher. Das ist das Baumaterial. Fünftens, welches Heiligtum? Wo ist denn das Heiligtum? Wo ist der Tempel in dieser Stadt? Vers 22. Und einen Tempel sah ich keinen. Kein Tempel in der Stadt. Ein Jerusalem ohne Tempel? Unvorstellbar. Einen Tempel sah ich keinen in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Ah, der Tempel ist ganz anderer Art. Der Tempel selber ist die Gegenwart Gottes in dieser Stadt. Die ganze Stadt ist der Gegenwart, ist der Tempel und Gott selber wohnt dort. Er ist die Tempelperson schlechthin. Es geht doch nicht um Steine. Es geht ja um eine Person. Im letzten Sinne ist der Tempel eine Person. Und das Lamm. Das Lamm erinnert wieder an die Sünde. Ah ja, ein Opfer. Die ganze Basis von dem neuen Jerusalem ist ein Opferlamm, das stellvertretend getötet wurde, geschlachtet wurde. Gut, das ist fünftens. Sechstens, welches Licht gibt es dort? Ihr wisst ja, im Tempel gab es kein Licht. Im Jerusalemer Tempel, im Salomo-Tempel gab es kein Licht. Dunkel, aber im Vorhof brannte der goldene Leuchter. Im Heiligtum, Entschuldigung, im Vorheiligtum, nicht im Allerheiligsten. Aber das Allerheiligste selber war dunkel. Warum? Weil Gott selber strahlt. Gott selber, die Gegenwart Gottes ist dort im Allerheiligsten. Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Licht in dieser Stadt ist auch eine Person. Das erinnert uns an Jesaja 60, Vers 19. Die Propheten hatten in vielen Farben und mit großer Pracht das, die Vollendung dargestellt, damals diesen Israeliten zur damaligen Zeit, die so hart bedrängt waren. Ihnen wurde das Ziel vor Augen geführt. Jesaja 60, Vers 19. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein in diesem Jerusalem am Tage, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und der Mond wird nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage der Trauer sollen ein Ende haben. Merkt ihr, oh, es wird ein Jerusalem geben, da gibt's keinen Untergang von irgendeiner Sonne mehr. Das wird ein ewiges Jerusalem sein. Das Jerusalem, das die Juden erwarten, wenn dann Gott die Vollendung bringt. Das Licht. Siebtens, die Einwohner, Vers 24. Wir sind wieder in Offenbarung 21, Vers 24. Und die Heidenvölker oder die Völker, die werden in ihrem Licht wandeln, die Völker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Die Tore muss man ja schließen wegen der Nacht, und da kommen Feinde herein und wilde Tiere und so weiter, muss man schützen, die Stadt schützen. Sagt er, keine Notwendigkeit, es gibt keine Feinde, die da reinkommen. Wie war das beim Garten Eden? Du sollst den Garten bebauen und bewahren. Jetzt braucht man nichts mehr bewahren. Gott selber ist der Schutz. Aber die Tore sind offen. Wieso sind die Tore offen? Von allen Richtungen können sie kommen. Nicht nur die Juden. Ein Jerusalem für Heiden? Ja, ein Jerusalem für Heiden. Von Osten und Westen und von Süden und Norden werden sie kommen und alle mit Abraham am Tisch sitzen. In dieser ewigen Herrlichkeit. Ewigen Königreich. Ewige Jerusalem. Die Könige bringen ihre Herrlichkeit, Vers 26, man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Das ist ja herrlich. Diese Stadt wird geschmückt durch die Bekehrung derer aus den Völkern. Diese Hunde, diese Abfälligen, die von Gott nichts wissen, oder? Die Juden haben abfällig geredet über die Heiden. Jetzt kommen die Heiden und zieren die Stadt. Das ist natürlich im Anklang an Jesaja 60, Vers, ja, müssen wir schauen. Bitte, Vers? 11, danke. Deine Toren sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. Denn das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen. Wer nicht kommt, wer nicht zu dieser Stadt kommt, geht ewig verloren. Schrecklich. Draußen sind die Hunde, draußen sind die Feiglinge, draußen sind die mit Gott gebrochen haben, die Lüge lieben. Draußen. Und diese Völker sollen vollständig vertilgt werden. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen. Wacholderbäume und Platanen und Zypressen miteinander. Ein herrlicher Garten, diese Stadt. Um den Ort meines Heiligtums zu schmücken. Denn den Schemel meiner Füße will ich herrlich machen. Und so geht's weiter. Vers 17, statt Erz will ich Gold herbeibringen, immer noch Jesaja 60. Statt Eisen Silber, statt Holz Erz, statt Steine Eisen. Ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deiner Verwaltung. Ein herrliches Jerusalem, bereichert durch alle aus den Völkern, die sich rufen lassen. Und dann, Kapitel 22, Offenbarung, Kapitel 22. Nochmal 7 Punkte. Jetzt haben wir 7 Punkte über die Beschreibung der Stadt. Jetzt 7 Punkte über das Leben in dieser Stadt, in dieser Tempelgartenstadt. Er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Erinnern wir uns an gestern? Der Strom, der fließt in Eden von einem Strom, der teilt sich in 4 Hauptströme, die sich dann wieder teilen werden. Alles wird bewässert von Eden aus. Hier ist es das Wasser des Lebens. Hesekiel hat einen Tempel gesehen, wo das Wasser aus dem Tempel hervorsprudelt und das ganze Land bewässert. Hier, er sieht eine Stadt und vom Thron Gottes und des Lammes, der in dieser Stadt ist, geht Wasser des Lebens aus und bewässert alles. Was braucht der Mensch, um zu leben? Zuerst einmal Wasser. Geistliches Wasser hier, Wasser des Lebens, ewiges Leben. Dort wird nie mehr tot sein. Dort wird man ständig frisch sein, erfrischt sein. Von Gott und von dem Lamm. In der Mitte, das zweite sind die Früchte, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt, und jeden Monat seine Frucht gibt. Erinnert ihr euch an gestern? Hesekiel 47, haben wir gelesen. 12-mal, also jedes Monat kommt die Frucht von diesen Bäumen dort im Hesekiel-Tempel und hier in diesem ewigen Jerusalem. Jeden Monat, da brauchst du keinen Kühlschrank mehr und keine Marmelade einkochen. Es jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Das ist das dritte. Also die Früchte zum Essen und frisch, immer frisch. Und biologisches Gemüse natürlich, auch biologische Frucht, Obst hier. Dann Blätter zur Gesundheit. Das Wort hier, das hier steht zur Heilung, heißt im Griechischen Therapeia. Davon kommt Therapie. Therapeia heißt Gesundheitspflege. Da gibt's keine Krankheit. Natürlich gibt's da keine Krankheit. Ewige Gesundheitspflege gibt's da. Die Völker, die so krank waren, alle sind jetzt ewig gesund, geheilt. Die Blätter des Baumes waren übrigens auch in Hesekiel 47 vorgekommen. Vers 3, das dritte, das war Gesundheit. Gesundheit ist wichtig, oder? Leute sagen, Hauptsache gesund. Ja, fast Hauptsache, würde ich sagen. Hauptsache geistlich gesund. Geistlich sind die gesund, die Menschen, nicht nur physisch. Geistlich gesund. Übrigens, geistlich gesund sind wir dann, wenn der Glaube, wenn das Vertrauen da ist und die Liebe zum Herrn. Vertrauen zum Herrn und Liebe. Und dann ist auch die Hoffnung da. Ohne Glauben, ohne Vertrauen zerstört sich ein Mensch. Es gibt Menschen, die können niemandem vertrauen. Ohne Liebe stirbt der Mensch. Ohne Hoffnung ist alles sinnlos. Hier haben wir die Gesundheit eines Christen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Zu Gott, auf Gott ausgerichtet. Glaube auf Gott, Liebe zu Gott und Hoffnung auf Gott. Und dann wirkt sich das auch auf andere Menschen aus. Aber das nur nebenbei. Viertens, der Thron. Der Thron, also es wird dort keinen Fluch geben, das ist hier noch eingeschoben als Zeichen, dass es keine Krankheit mehr gibt, keine Sachen, wodurch man sterben könnte. Aber jetzt, viertens, der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Thron, das heißt, spricht von Führung, von Regierung. Was war das Erste, was Gott gesagt hat zu Menschen? Sie sollen herrschen. Sie herrschen durch Gott. Wir können nur herrschen, den Herrschaftsauftrag ausüben, wenn wir gelernt haben, unter einem Thron zu stehen. Jemand hat mir das vor kurzem gesagt, beim Militär lernt man das auch. Du kannst nicht führen, wenn du nicht vorher gehorchen gelernt hast. Also müssen die Soldaten dazu erst gehorchen lernen, dann können sie aufsteigen auf der Leiter. Aber hier in der Ewigkeit, wir brauchen einen Führer, wir brauchen einen ewigen Thron, das wird immer so bleiben, aber gerade deshalb können wir ihm dienen. Also das Vierte ist der Thron, das Fünfte ist der Priesterdienst und seine Knechte werden ihm dienen. Bitte, das Wort für dienen steht nicht Sklave sein. Es gibt ja zwei Wörter, oder eigentlich gibt es vier Wörter für dienen. Da steht das Wort für priesterlichen Dienst ausüben. Das erinnert uns wieder an Eden. Du sollst den Garten bedienen, wie ein Priester. Und so wird hier Gott gedient. Priester Gottes und des Höchsten werden sie sein. Gott hatte schon immer das Ziel, dass der Mensch als Bild Gottes darstellt. Und als Mensch soll der Mensch zuerst einmal herrschen. Über wen? Ja, zuerst einmal über sich selber. Nach dem Sündenfall hat der Mensch die Herrschaft über sich selber verloren. Und wo kommt das Wort herrschen das zweite Mal in der Bibel vor? Das erste Mal, ihr sollt herrschen. Und das zweite Mal steht auch, du sollst herrschen. Über die Sünde, kein. Die Sünde lauert. Ist wie ein Löwe, die lauert vor der Tür. Du aber sollst herrschen. Und nachher dürfen wir Verwaltungsdienst ausüben. Hier ist es Priesterdienst. Priesterdienst vor dem Angesicht Gottes. Seine Knechte werden ihm dienen und werden sein Angesicht sehen. Also während sie den Priesterdienst ausüben, stehen sie in der Gegenwart Gottes. Und der Name Gottes steht an ihrer Stirn. Woran denken wir? Priester, Name, Priester. Welcher Priester hat den Namen Gottes auf seiner Stirn? Der hohe Priester. Wenn er ins Heiligtum reingeht, ist der Name Gottes auf seiner Stirn. Heilig dem Yahweh. Zugeordnet nur für Yahweh. Der hohe Priester, das ist einer, der nur für die Sache Gottes da ist. Das wird ausgedrückt. Gott zugeordnet. Und wenn ein Mensch Christ wird, wird er ein Priester mit dem Namen Gottes auf der Stirn. Nicht sichtbar, unsichtbar. Das Siegel Gottes an der Stirn, der Name Gottes. Und steht im Heiligtum vor dem Angesicht Gottes. Der Priester dürfte ja nur einmal ins Heiligtum hinein, der hohe Priester. Aber hier ist der Dienst ständig direkt im innersten Raum des Heiligtums Gottes. Also da gibt es keinen Vorhang mehr zwischen irgendeinem Vorhof und Heiligtum und Allerheiligstem. Da ist alles erfüllt von dem Angesicht Gottes und vor dem dienen sie. Das ist, Geschwister, das ist das Schönste, was uns passieren kann, Gott zu dienen. Und wenn ein Mensch sich bekehrt, ist eine neue Schöpfung. Was tut er dann? Dann wird er ein Priester. Und dann dient er Gott. Er steht vor dem Angesicht Gottes. Und ich habe keinen Christen bis jetzt kennengelernt, der mir gesagt hat, oh nein, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt müsste ich Gott dienen. Nein, da ist ein Wunsch vorhanden. Man will Gott dienen. Das ist vom Heiligen Geist gegeben. Das ist das Schönste, dass ein Mensch sich erträumen kann, Gott zu dienen. In seiner Gegenwart. Und sein Name auf der Stirn. Sechstens, das Licht. Es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne. Also die hohen Priester die Priester im Tempel, die hatten den Leuchter zum Dienen. Da war der Schaubrottisch und da war der Räucheraltar und da war dieser Leuchter. Und was wurde vom Leuchter gesagt? Das Licht des Leuchters soll, was war da wichtig vom Leuchter? Es darf nie, nie, nie auslöschen. Das muss ständig brennen. 3. Mose 24. Dieses Licht, man steht in der Gegenwart Gottes, man braucht kein Licht, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was sagt Paulus, wenn jemand zum Glauben kommt? Was soll er beten? Oder wenn wir zum Glauben kommen und jetzt beten wir für andere Christen, wofür sollen wir beten? Wofür betet Paulus? Er gebe euch durch seinen Geist erleuchtete Augen. Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen könnt, dass ihr sehen könnt, genau, was die Hoffnung eures Rufes ist. Wir lesen gerade Epheser 1, Vers 18. Vers 17, er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in Erkenntnis seiner selbst, er erleuchte die Augen eures Verständnisses oder Denkens, damit ihr wisset, was die Hoffnung seines Rufes und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überwältigende Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben. Seine Kraft gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er wirksam hat werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also, Licht, aber jetzt geistliches Licht. Und wenn wir Bibel lesen, was beten wir? Herr, öffne mir die Augen. Bitte beten Sie nicht oder betet nicht, Herr, sprich. Das ist falsch. Der Herr spricht. Der hat schon gesprochen. Der Herr, wenn wir die Bibel lesen, dann ist nicht die Frage, ob Gott spricht. Die ist schon lange geklärt. Alles das, was hier geschrieben ist, ist schon gesprochen. Und er muss das, was er gesprochen hat, nicht noch einmal sprechen. Als ob das ein totes Sprechen wäre. Das ist ein lebendiges Sprechen. Aber worum es geht, ist, dass der Herr uns die Augen öffnet. Die Augen unseres Verständnisses, unseres Inneren, unseres Denkens, damit wir erkennen können. Oder dass er uns hilft, dass wir uns konzentrieren. Oft sind die Gedanken dann irgendwo. Dann sagt man, der Herr hat nicht zu mir gesprochen. So eine falsche Aussage. Ist nicht richtig. Der Herr hat schon gesprochen. Ich habe nicht gehört. Wer ein Ohr hat, haben wir heute gelesen, wer ein Ohr hat, der höre beim Frühstück. Ja. Das war das Licht. Erleuchtung. Ja, da gibt es Christen, die sagen, in der Ewigkeit, da werden wir nichts mehr lernen. Weit gefehlt. Da gibt es ständige Erleuchtung. Als ob Gott so klein wäre, dass man an einem Tag alles schon erkennen würde von Gott. Gott ist so herrlich, dass wir eine Ewigkeit brauchen werden, um zu staunen über sein Wesen, über das, was er ist und was er uns gibt und wie er handelt, über seine Tugenden und über das, was Christus ist, das Lamm. Licht, ewiges Licht. Für siebtens, was braucht der Mensch noch? Der Mensch braucht eine Aufgabe. Hier, und sie werden herrschen. Und sie werden herrschen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da sagt einer, oh nein, nur nicht herrschen. Ich will nicht herrschen. Ich will lieber irgendwo in einer Ecke sitzen und mein Büro haben oder mein Zimmer und meine Küche. Nein, hier ist gemeint, herrschen heißt, dass wir das Wesen Gottes ausüben als würdevolle Priesterkönige. Ich will mir ein Volk von Priestern machen, ein Königtum von Priestern machen, sagt er zu den Israeliten. Ihr sollt mir ein Königtum von Priestern sein. Genau das ist es. Priester, die Gott dienen und die Würde Gottes erstrahlen. Ist schön, wenn man sieht, da ist ein Mensch, der kann sich beherrschen. Das ist würdevoll. Und da ist ein Mensch, der darf jetzt Gottes ganze Schöpfung verwalten. Einer hat gefragt, ja, über wen werden wir denn herrschen? Nun, es sind ja immerhin noch Engel da. Und zwar so viele, dass man sie kaum zählen kann. Ich weiß nicht, wie viele Engel es gibt. Und es gibt Aufgaben. Das gehört alles zum Regieren. Und keine Angst, wir sind nicht alleine. Sagt sie, aber das ist so schwierig. Aufgaben in der Ewigkeit, nochmal Aufgaben. Hier ist noch alles so schwierig. Nein, da ist der Herr Jesus. Der steht zur Rechten. Der ist hier. Gott wird hier sein. Ich werde mit Christus regieren. Wir werden mit Christus herrschen. Zusammen. Und zwar ohne Ende. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist ein Ausdruck von Zeit, aber verherrlichte Zeit. Von Äon zu Äon zu Äon zu Äon. Äon ist ein langer, langer Zeitabschnitt. Und hier wird Ewigkeit so ausgedrückt als lange, lange Zeitabschnitte. Also, das ist dieser endzeitliche Tempel, diese riesengroße Gartenstadt, von der die Propheten gesprochen haben. Und ich möchte schließen noch mit ein paar Versen aus den Propheten. Zuerst beginnen wir mit 2. Mose 15. Man staunt, wie von diesem Thema das Alte Testament voll ist. 2. Mose 15. Vers 13. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst hast, durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Vers 17. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr, Jahwe, ist König auf immer und ewig. Also das kann nicht, die Erfüllung kann nicht der Berg Zion gewesen sein, dort in Jerusalem, zur Zeit von David. Das kann nicht die Erfüllung gewesen sein, wenn heißt, dass Jahwe König ist für immer und ewig. Und Jeremia, Kapitel 3, Vers 16. Jeremia 3, Vers 16. Es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid. Hier haben wir wieder das Thema von Vermehrung und fruchtbar sein, das kennen wir schon. In jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird keinem mehr in den Sinn kommen. Ja, die haben sie sogar verloren, oder? Die ist nie mehr aufgetaucht. Der Nebukadnezar, da war sie das letzte Mal noch da, irgendwann, als Nebukadnezar kam und Jerusalem zerstörte, und dann war sie verschwunden. Niemand wird mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, sie wird keine mehr in den Sinn kommen. Und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen. Ja, manche suchen sie heute noch, aber dann wird man sie nicht mehr suchen. Und sie wird nicht wiederhergestellt werden. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen. Und alle Völker werden sich zu ihr versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. In jenen Tagen wird das Haus Israel mit dem Haus Juda zusammengehen. Und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. Begonnen hat dieses alles zur Zeit von Jeremia. Also nach dem Tod von Jeremia, als die Juden dann zurückgekommen sind. Aber sie kamen zurück, nichts geschah. Dann kam der Messias, dann kam der Geist des Messias, dann wurde der Tempel gebaut und vollendet ist es hier in Offenbarung 22. Ja, was bleibt übrig? Es bleibt jetzt nur noch übrig, denken wir an den Auftrag. Was war der Auftrag an Adam und Eva? Das Bild Gottes, Adam war das Bild, Eva an das Bild Gottes, und er sagt, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Das Bild Gottes soll auf der ganzen Erde sichtbar werden. Wir haben gesehen, es hat nicht funktioniert. Weder bei Adam noch bei dem Neubeginn. Israel hat auch versagt, hat es nicht gebracht. Und dann kommt der Herr Jesus, kommt durch den Geist in das Volk Israel. 120 Leute oder wie viele Leute das waren bei Pfingsten. Der Heilige Geist erfüllt sie. Und was tut der Heilige Geist in diesen Leuten dort zu Pfingsten? Er beginnt, das Bild Gottes herzustellen. Durch den Geist, den er hineingeschickt hat in diese Christen, 120 oder wie viel, soll das Bild Gottes wieder die Erde füllen. Und wie macht er das? Es ist das Bild Jesu Christi, der Heilige Geist wirkt in den Gläubigen und die Gläubigen vermehren sich und die Gläubigen verändern sich. Ein Prozess findet statt, dass mehr und mehr wird das Bild Jesu Christi geformt in dem Gläubigen. Christus ähnlich werden sie. Die Apostel haben oft davon gesprochen. Johannes, 1. Johannes 3 und Römer 8 und 2. Korinther 3, Vers 18. Es gibt ganze Reihe Stellen, die von diesem Bild Gottes sprechen, das wiederhergestellt wird. Und was sagt der Herr Jesus? Was ist der Auftrag? Seid fruchtbar und vermehrt euch. geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern. Denn alle, die ganze Erde soll angefüllt werden von diesem Bild. Ja, natürlich, viele nehmen es nicht an. Aber das Ziel muss bleiben. Das Bild Gottes soll sich in Neulußheim vermehren und soll sich da in der Pfalz vermehren. Das Bild Gottes soll in Deutschland überall sichtbar werden und auf der ganzen Welt, sodass Gott verherrlicht wird. Eines Tages wird er dann Gericht schicken über die, die ihn nicht angenommen haben, und das ewige Jerusalem aufrichten. Und dann wird das alles vollkommen sein. Aber jetzt darf es schon beginnen. Der Herr möge uns segnen in diesem großen Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Wollen wir beten zum Schluss? Stehen wir dazu auf.